Lukas Kapitel 5 von Vers 17. Lukas Kapitel 5 von Vers 17. Wir kriegen gleich das passende Bild dazu. Ich fange an vorzulesen. Eines Tages, als er der Lehrtätigkeit oblag, nämlich Jesus, saßen auch Pharisäer und Gesetzeslehrer da, die aus allen Ortschaften Galiläas und Judäas, aus Jerusalem gekommen waren, und die Kraft des Herrn war durch Jesus wirksam, sodass er Heilungen vollbrachte. Da brachten Männer auf einem Tragbett einen Mann, der gelähmt war, und suchten ihn in das Haus hineinzubringen und vor Jesus niederzusetzen. Weil sie aber wegen der Volksmenge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn samt dem Tragbett durch die Ziegel hindurch mitten unter die Leute vor Jesus hinab. Als dieser ihren Glauben sah, sagte er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Da begannen die Schriftgelehrten und Pharisäer, sich Gedanken darüber zu machen und sagten: Wer ist dieser? Er spricht ja Gotteslästerungen aus. Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Weil nun Jesus ihre Gedanken durchschaute, redete er sie mit den Worten an: Was denkt ihr da in euren Herzen? Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, stehe auf und gehe umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, hierauf sagt er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett auf dich und gehe heim in dein Haus. Da stand er augenblicklich vor ihren Augen auf, nahm das Tragbett, auf dem er gelegen hatte, und ging Gott preisend heim in sein Haus. Da gerieten alle außer sich vor Erstaunen und priesen Gott und sagten voller Furcht: Unglaubliches haben wir heute gesehen. Liebe Gemeinde, wieder so eine unglaubliche Geschichte. So eine unglaubliche Geschichte von denen, die ich vielleicht schon 100-mal gelesen habe. Ich weiß es nicht, wie oft. Und immer, wenn ich sie lese, durchströmt mich etwas. Und wie ich schon manches Mal gesagt habe, in der letzten Zeit besonders oft, weil mich die Evangelien im Moment sehr stark berühren. Mich berührt das Leben Jesu. Und ich muss einfach diesen provokanten Satz auch heute Morgen in unsere Mitte stellen: Glauben wir an Jesus oder glauben wir an die Bibel? Versteht ihr? Menschen möchten gerne, dass das, was sie glauben, schriftlich ist oder ein Pfahl ist oder ein Gebäude ist oder eine Figur, die auf dem Schrank steht oder irgendetwas, was sie packen können, was sie begreifen können, was sie festhalten können. Aber Gott hat das anders eingefädelt. Er hat die Wahrheit in einer Person festgemacht. Und dieser Person können wir uns nur nähern durch Vertrauen. Und deswegen lesen wir gerne die Bibel, denn sie ist es, die von ihm zeugt. Aber wir glauben nicht an die Bibel, sondern wir glauben an das, was die Bibel berichtet. Und das ist ein Unterschied. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben vermutlich mehr an den Buchstaben des Gesetzestextes gedacht und geglaubt, als an den Gott, der dahinter stand. Susanne und ich, wir haben neulich mal einen Film gesehen über die sogenannten Ultraorthodoxen. Es gibt also in Israel unter den Frommen zwei Gruppen. Die sind scharf voneinander zu trennen. Die einen sind die Orthodoxen. Das sind einfach nur die, die mit dem Gesetz und mit ihrem Judentum wirklich ernst machen wollen. Dann gibt es die sogenannten Ultraorthodoxen. Dann wurde gezeigt, wie die leben. Und das ist so, dass die Männer unter diesen Ultraorthodoxen nur die Tora studieren. Die machen wirklich den ganzen Tag nichts anderes. Ihr fragt, wie die sich dann versorgen mit ihren vielen Kindern. Die Frauen gehen arbeiten. Und die Frauen sind stolz darauf, dass ihre Männer in der Synagoge die Tora studieren, aber sie arbeiten für den Lebensunterhalt. Und das ist bei fast allen Ultraorthodoxen so. So, und die lesen nur die Tora, die lesen nur Buchstaben, die begegnen nicht Jahwe, dessen Namen sie kaum auszusprechen wagen. Sie glauben an den Buchstaben. Aber uns hilft kein Buchstabenglaube, uns hilft nur unser lebendiger Gott. Diese ganze Geschichte ist so knapp zusammengefasst, obwohl sie nicht gerade kurz ist, aber jeder Vers drückt da etwas Besonderes aus und vor allen Dingen die Dynamik. Wo Jesus ist, kommen Menschen zusammen, und zwar verschiedene Menschen. Auch wenn wir hier zusammen sind, wir sind ganz verschiedene Menschen. Das sind unsere lieben Geschwister, die im Moment des Deutschen noch nicht mächtig sind und die Übersetzung von unserer lieben Henrike brauchen ins Englische. Das sind Ältere unter uns und ganz Junge. Das sind Akademiker unter uns oder Handwerker oder wie auch immer. Und alle Menschen gehen mit unterschiedlichen Erwartungen heran. Auch so war es auch hier. Wir haben hier das Volk. Wir haben die Schriftgelehrten und wir haben die Gelähmten und den Kranken. Und ich möchte mal sagen, dass die Freunde, die ihn getragen haben, und der Gelähmte eine Gruppe sind. Manche möchten das auseinanderdividieren und möchten sagen, der Kranke, der konnte gar nicht mehr reden, der wusste gar nicht, was er wollte, aber die Gelähmten wollten, dass er gesund wird. Ich denke doch, und die Geschichte zeigt, vor allen Dingen am Ende ging er ja Gott preisend heim in sein Haus, dass der Kranke durchaus wusste, was hier geschah, aber er konnte nicht laufen, er war ja gelähmt. Also es war so eine Gruppe, die Leute, die ihn getragen haben, und der Kranke selbst. Und dann die Pharisäer und das Volk und dann Jesus. Und ich finde es einfach spannend, immer wieder zu sehen in der Bibel, wie der Herr souverän und die Situation überblickend, wirklich in einer echten menschlichen Kultur. Er ist, Pilatus sagt ja einmal auch, siehe, der Mensch. Ich spüre förmlich, wie Jesus da steht und das sehnsüchtige Volk sieht. Die kritischen Pharisäer, der bedürftige Gelähmte und seine Freunde. Was passiert jetzt hier? Ihr Lieben, das war eine knisternde Situation. Da, wo Jesus ist, da knistert's. Und ich wünsche mir, dass auch das in unseren Gemeinden, dass hier auch in unserem Gottesdienst es knistert. Steht ihr? Denn sonst gehen wir her und sagen, lieber Wieland, nun leg mal die Geschichte schön aus. Am Ende werde ich mir überlegen, ob deine Auslegung dieser Geschichte so ungefähr der meinigen entspricht. Und dann kann ich ja schön zum Sonntagsbraten nach Hause gehen. Dann ist ja alles in Ordnung. Das war so einigermaßen richtig, wie er das so gesagt hat. Ja, das war eine gute Predigt. Vergesst es. Vergesst es. Ich möchte euch zu Jesus bringen. Und wenn ich gar nichts mehr weiter sagen würde, als was ich jetzt gesagt habe, das ist das, was ich möchte. Ich möchte ihm begegnen. Hier heißt es am Anfang vom Volk, da war eine Kraft des Herrn, da war eine Dynamis, steht im Urtext, durch ihn wirksam. Da lag etwas auf der Situation. Ich erinnere mich an einen Moment bei uns in der ganz jungen Gemeinde damals, als die Gruppe Weinsong, das war eine Anbetungs- und Lobpreisgruppe aus England und Südafrika und so weiter, und die kamen und haben bei uns in der Gemeinde gesungen. Und an diesem Abend, Susanne weiß es noch, hat es geknistert. Aber fragt nicht nach Sonnenschein. Es war eine unglaubliche Spannung. Ich hab sie so erlebt. Und ich sagte noch zu der einen Frau aus der Gesangsgruppe, ich glaube, Gott will heute etwas ganz Besonderes tun. Sie schaute mich an und sagte, ja, das glaube ich auch. Und an diesem Abend geschah etwas im christlichen Zentrum in Bielefeld. Da ist unsere Gemeinde von einer, wie soll ich es sagen, wir hatten schon Lobpreis mit Projektor an die Wand werfen und so weiter, aber es war ein besonderer Abend, an dem uns Jesus so nah begegnet ist, dass wir förmlich seine Gegenwart spürten. Ihr Lieben, das wünsche ich mir wieder. Und ich sage euch, in meinem persönlichen Gebet bete ich immer noch für Erweckung. Und Erweckung bedeutet, dass wir auf die Knie gehen, dass wir niederfallen und dann beten. Guckt mal, so war das. Hier in dieser Geschichte sind es die Schriftgelehrten, die Front machen und die das ganze Ding hier zum Sprengen bringen. Aber ein bisschen vorher, der Aussätzige, als dieser Jesus sah, warf er sich vor ihm auf sein Angesicht nieder. Das ist eine ganz andere Haltung. Wenn ich zu Jesus komme, darf ich mich getrost auf mein Angesicht niederwerfen. Nicht, weil er es verdient. Er würde es von sich gar nicht sagen. Er ist ja so voller Liebe, dass so ein Gedanke, er verdient es, schon wieder mit unserem Leistungsdenken konform geht. Gott verdient es. Natürlich verdient er es. Aber viel mehr, er liebt uns. Deswegen tun wir das aus freien Stücken. So machte das dieser Aussätzige. Und noch ein bisschen vorher, bei der Begegnung der fiebrigen Schwiegermutter von Petrus, nachdem er dann die Synagoge verlassen hatte, Vers 38 im vierten Kapitel, brachten alle, welche Kranke mit mancherlei Leiden hatten, zu ihm. Vers 38. Nachdem er dann die Synagoge verlassen hatte, begab er sich in das Haus Simons. Dort war die Schwiegermutter Simons von hohem Fieber befallen und man wandte sich ihretwegen an ihn. Mann, da waren Menschen. Die wandten sich wegen der Schwiegermutter an Jesus. Da waren Menschen, die eine tiefe Not spürten. Wir wissen nicht, was das für ein Fieber war. Viele Krankheiten beginnen mit Fieber. Das kann auch eine schlimme Krankheit gewesen sein, die sich fiebrig äußerte. Und die Menschen waren in ganz großer Sorge und sie wandten sich an Jesus. Liebe Geschwister, wir wollen uns an Jesus wenden. Lass uns an ihn wenden und sagen, Meister, Jesus, mein Freund, mein Gebieter, mein Liebhaber, ich komme zu dir, ich wende mich an dich, ich brauche dich. Das ist die Haltung, in der wir Jesus begegnen können. Auch das Volk, davon können wir ausgehen, ist deswegen zu ihm gekommen. Sie spürten, da war eine Kraft. Und ich glaube, die Menschen gehen dahin, wo eine Kraft wirksam ist. Das ist erstmal ganz allgemein, aber die Menschen merken, da passiert etwas. Da ist etwas, was mein Leben beeinflussen könnte. Da ist etwas, was mich erfüllen könnte. Die Pharisäer sind erstmal ganz neutral, bis auf das, was Jesus dann sagte, da fängt bei ihnen dann sofort die Skepsis an. Und dann sind da noch die Männer. In einem anderen Evangelium heißt es, glaube ich, 4. Auf jeden Fall ein Tragbett. Zu zweit dürfte schwierig sein. Es könnten gut 4 gewesen sein. Und die kommen und da ist das ganze Volk. Alles ist voll. Da hinten ist Jesus. Und sie versuchten, zu ihm hinzugelangen, aber das Volk stand so dicht, dass kein Durchkommen möglich war. Was machen? Was tun? Da könnte man jetzt in einer Kinderstunde so richtig einen von machen. Ne? Wie dringen wir durch diese Menschenmenge durch und so weiter? Lassen wir das mal und kürzen das ab. Die finden einen Weg. Irgendwie sind sie in das Haus gekommen, oder nicht in das Haus, sondern von außen, über eine Außentreppe vielleicht, auf das Haus, haben die Dachziegel abgedeckt. Das ist eine bemerkenswerte Situation. Und lassen dann, ja, sie mussten das ziemlich großflächig abdecken, um dann den Kranken herabzulassen. Stellen wir uns diese Situation vor. Diese ganzen Menschen, die Kraft war da, Jesus war da, die Gesetzeslehrer, in ihrer skeptischen Haltung. Und dann auf einmal von oben, vom Himmel, das geöffnete Dach, der Kranke, die Männer da oben, gucken nach unten und da ist Jesus. Was machen mit dieser Situation? Und das ist der Moment, wo ich einfach wirklich in den Text förmlich hineingehe und sage, Jesus, was machst du jetzt? Und Jesus sagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Was hat dieser Ausspruch mit der Situation zu tun? Das ist ja eigenartig. Aber Jesus ist immer anders. Er ist immer so eigenartig und sagt Dinge, die wir nicht verstehen können. Aber er tut genau das, was in diesem Moment die Not war. Und die Not war eine ganz tiefe Blockade, das ist das richtige Wort, eine tiefe Blockade in diesem Kranken, der auf dem Bett lag. Da war eine tiefe Krankheit. Und Jesus kommt nicht her und hilft an den Symptomen. Jesus möchte nicht Symptome, äußerliche Dinge ändern, sondern er möchte die Grundlage, die Ursache der Situation ändern. Und das geschah nur dadurch, dass er diesen Ausspruch tat. Er blickte durch in seiner wunderbaren göttlichen tiefen Einsicht, sah er den Kranken, er sah den Glauben der Männer, und das heißt hier auch, als dieser ihren Glauben sah, er sah den Glauben der Männer, er sah den Glauben des Kranken, und trotzdem sagt er diesen Ausspruch, anstatt jetzt ihren Glauben zu loben, das finde ich aber toll, dass ihr diesen Glauben habt, das finde ich wunderbar, dass ihr euch aufgemacht habt, euch habt krank schreiben lassen, um diesen Mann jetzt in diesem Moment zu mir zu bringen, mal sehen, was ich tun kann. Nichts, nichts von alledem. Und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Er geht sofort an die Ursache heran. Und dann kommen die Schriftgelehrten. Sie begannen sich Gedanken darüber zu machen. Wer ist dieser? Er spricht ja Gotteslästerungen aus. Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Und das war ja genau das. Hier war dieser einfache Mensch Jesus. Und auch Jesus sagt hinterher, nicht, damit ihr erkennt, dass ich von Gott ausgegangen bin und Kraft meiner göttlichen Vollmacht als Messias diesem Kranken Sündenvergebung zu sprechen kann. Nein, das hat er nicht getan. Er wollte sich niemals beweisen. Er hätte ja die Menschen plattbügeln können, förmlich, um sich als Gott darzustellen. Er sagt ganz einfach, der Menschensohn hat Vollmacht, auf der Erde Sünden zu vergeben, weil ich ein Sohn der Menschen bin, weil ich wirklich dem Menschen dienen will, bin ich in der Lage, Sünden zu vergeben. Man müsste eigentlich sagen, Klammer auf, und weil der, der wirklich dem Menschen dient, der ist, der von Gott ausgegangen ist. Aber er demütigt sich und sagt einfach hier zum ersten Mal im Lukas-Evangelium, ich bin der Menschensohn. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, stehe auf und gehe umher? Genau so ist es. Wir Menschen sehen diese äußerlichen Umstände als das eigentliche Problem an und möchten an Gott glauben und an ihm festhalten, wenn er die Umstände verändern kann. Jesus sagt aber, nein, es ist genau umgekehrt. Und das gilt für mich und das gilt für uns. Glaube ich an Jesus, weil er meine Umstände verändert? Oder glaube ich an ihn, weil er wirklich die Tiefe meiner Not, mein verzagtes Herz, mein trotziges Herz sieht und mein Herz da innen drin verändert? Wenn ich an Jesus glaube, weil er meine Umstände verändert, dann werde ich ihn ziemlich bald fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel. Lieber Gott, du hast mir ja doch nicht geholfen. Habe mich neulich wieder ein bisschen mit Geschichte befasst und mit den alten Germanen und mit einem der ersten großen Könige des beginnenden Frankenreiches, mit Chlodwig. Und Chlodwig sagte, seine Frau war nämlich gläubig, sie war Christin und wollte, dass er Christ wird. Und in einem bestimmten Moment, sie hat ihm ein Kreuz umgehangen, nimmt er dieses Kreuz und sagt, Wenn du mir den Sieg über die Alemannen gibst, dann will ich dich zu meinem Gott machen. Und tatsächlich, Gott wendet dann das Heft und der Kampf, der eigentlich zugunsten der Alemannen am Ausgehen war, wurde auf einmal gewendet. Und die Germanen gewannen, beziehungsweise die Franken, die aus den Germanen entstanden waren, gewannen. Und so wurde Chlodwig der Erste christliche König und damit hat sich dann die ganze Geschichte unseres Abendlandes gewendet. Ich weiß nicht, wie das dann weitergegangen ist, aber eines glaube ich, wenn Chlodwig dabei geblieben wäre und an seinem Gott festgehalten hätte, nur weil er ihm immer Sieg gab, dann wäre bald sein Glaube nur noch ein Allerweltsglaube geworden und nicht zu einer echten Beziehung geworden. Wir halten an unserem Gott fest, weil er unser Herz verändert. Ich möchte einfach noch das Fazit, die Kernbotschaft aus all dem sagen. Nur der erfährt die Erlösungsbotschaft Jesu und seine Erlösungsmacht, der bereit ist, sich ihr unterzuordnen. Der Gelähmte und die vier Leute haben sich Jesus untergeordnet. Sie sind zu Jesus gekommen, sie wandten sich an Jesus und haben, ohne etwas zu sagen, zum Ausdruck gebracht, Jesus, ich brauche dich. Jesus, wir brauchen dich. Wenn wir so zu ihm kommen, uns vor ihm niederwerfen und sagen, Herr, du bist meine einzige Rettung. Du bist wirklich der, der mir Frieden geben kann. Du bist der, der mein trotziges und verzagtes Herz verändern kann. Du bist der, wo ich spüre, dass mein Leben wirklich anders werden kann. Ich brauche keinen, der meine Umstände ändert, sondern ich brauche eine innere Hilfe, die mich selber meint und die mich verändern kann. Menschen erleben Heil und Heilung, die sich Jesus anvertrauen. Mit Leib und Seele. Wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe gespürt, dass echtes Anvertrauen mein Leben zu ändern vermag. Und wenn ich wirklich mich anvertraue, wenn ich lerne zu vertrauen, dann lerne ich nebenbei auch die Fähigkeit zu haben, zu unterscheiden, wem ich mich anvertraue und wem nicht. In meinem Leben sehe ich, es funktioniert. Ein vertrauendes Leben lehrt mich und hilft mir, an der richtigen Stelle zu sagen, nein, dir vertraue ich nicht. Und ich weiß, da hat es manche Lehrer der Christenheit gegeben, denen ich mich nicht anvertraut habe, deren Predigten ich mir nicht angehört habe. Eine Sache, ich gebe mein Streben nach eigener Selbstherrlichkeit auf und finde meine neue Herrlichkeit in Jesus. Jetzt sagt ihr, oder wir sagen, ich bin nicht selbstherrlich. Aber was ist das eigentlich? In dem Moment, wo ich nicht wirklich mich Gott unterordne und von seiner Herrlichkeit lebe, bin ich gezwungen, in meiner eigenen Herrlichkeit zu leben. Ein wunderbarer Psychiater, den ich sehr schätze, Erwin Scharrer von der Hohen Mark, ein wunderbarer Christ, ich bin ihm begegnet, er hat damals in unserer jungen Gemeinde auch ein Seminar gehalten und er nennt diese Selbstherrlichkeit Grandiosität. Der Mensch ohne Gott lebt in seiner eigenen Grandiosität. Er verherrlicht sich selbst, er macht sich zum Maß der Dinge. In meinem Maß kann ich beurteilen, ob die Politik richtig ist oder verkehrt, ob dieser Mensch in Ordnung ist oder nicht in Ordnung, ob diese Gemeinde in Ordnung ist oder nicht. Der Mensch in seiner eigenen Herrlichkeit geht irre, weil er sich nicht der Herrlichkeit Gottes unterordnet. Die Pharisäer vertrauten auf ihre eigene Herrlichkeit, auf ihre eigene Voreingenommenheit. Sie waren voreingenommen und weil sie voreingenommen waren, konnten sie nicht Jesus vertrauen. Es war ihre Gesetzesergebenheit. Und es ist bei uns vielleicht unser oder mein selbst konstruiertes Gottesbild, was ich mir mache. Es kann meine Kultur sein, meine Tradition oder eben einfach nur eine Voreingenommenheit. Ich erlebe das leider immer wieder mit meinen jungen türkischen Leuten, mit denen ich mich jeden Dienstag treffe. Und am nächsten Samstag haben wir wieder unser Frühstück mit den Eltern. Und ich werde wahrscheinlich sprechen über das Thema Jesus und die Frauen. Und ich werde einfach versuchen und bitten, Herr Jesus, lass deine Kraft durch mich wirksam werden, dass durch das, was ich sage, die Voreingenommenheit, die Kultur, die Selbstherrlichkeit dieser Menschen durchbrochen wird und sie anfangen zu sagen, Wieland, was du da sagst, ist neu, ist anders. Ich möchte diesen Jesus mehr kennenlernen. Sind wir, frage ich euch, bereit, unsere eigene Voreingenommenheit, das kann auch eine fromme Voreingenommenheit sein, die kann denominationell begründet sein. Ich bin Lutheraner, ich bin Katholik, ich bin Baptist, ich bin Charismatiker. Und zwar ein echter, geistgetaufter Charismatiker. Es sind die offenen Beziehungen, die Heil und Heilung ermöglichen. Es ist wirklich dieses sich Jesus anvertrauen, sich auf ihn einlassen und zu sagen, Herr Jesus, an dich möchte ich mich festhalten. Und dann gibt es Menschen und Situationen, wo wir aufschauen und wo wir langgehen und lernen. Und dazu ermutige ich euch, und das wollen wir auch noch gemeinsam singen. So wie ich unsere Gemeinde hier kenne, sind wir alle Jünger Jesu. Aber auch als Jünger Jesu ist immer die Gefahr da, dass ich nicht in einem dauerhaften, offenen Vertrauen zu Jesus bin, sondern anfange, meine Frömmigkeit höher zu achten als meine Demut, meine Unterordnung und meine Bereitschaft zu dem Neuen, was Jesus mir geben will. Das geschieht mir mit 67 Jahren. In 2 Wochen werde ich 68. Das kann dir geschehen, wenn du 75 bist, wenn du 80 und wenn du 90 bist. Es kann immer geschehen. Und je älter wir werden, je größer ist die Gefahr, dass unsere Frömmigkeit uns mehr bedeutet als Jesus selbst. Denn die Frömmigkeit, die habe ich. Jesus habe ich aber nicht, sondern er hat mich. Versteht ihr den Unterschied? Eine Frömmigkeit kann ich haben. Wenn ich aber zu Jesus in einer offenen Beziehung lebe, dann brauche ich ihn jeden Tag. Amen.